Guten Morgen. Wir haben uns heute schon des Öfteren hier herum, aber auch schon unten mit dem Ostergruß begrüßt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich meine, Gott will uns fragen, glaubt ihr das? Glaubst du das? Ist das wirklich Teil eures Glaubens, eures Alltags? Ich denke, es ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben es im Kinderbeitrag gehört. Auferstehung ist nicht selbstverständlich. Das gab's nur ein einziges Mal. Und es ist so unglaublich, dass Menschen immer wieder daran gezweifelt haben, nichts damit anfangen konnten. Ich erinnere mich, als vor vielen Jahren ich auch einmal jung war, da war damals gerade Jesus Christ Superstar modern. Ich denke, es kam jetzt irgendwann wieder mal eine Neuauflage. Ist eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Und dann haben wir festgestellt, es ist eine sehr verkürzte Botschaft. Es endet mit dem Kreuz. Denn das können sich Leute vorstellen. Und damals war überhaupt eine etwas idealistische Zeit, für Ideale zu sterben, auch für andere zu sterben. Ja, das geht. Aber Auferstehung? Und in dieser Zeit, es ist wirklich lange her, als ich zu studieren anfing, es ist wirklich 50 Jahre her, da bin ich gerade so mitten in die 68er-Bewegung hineingekommen. Ich weiß nicht, ob das manchen noch was sagt. Es war damals eine sehr große Studentenbewegung, eine sehr atheistische Bewegung, eine sehr materialistische. Und ich kann mich erinnern, eines Morgens, es war kurz vor Ostern, bevor die Osterferien begannen, da kam ein Kollege mit einem Button. Das war damals auch modern. Man hat so bunte Button getragen mit irgendwelchen Botschaften. Das ist damals gerade so aufgekommen. Und ich weiß noch, ich kann mich noch gut erinnern, was da drauf gestanden ist. No Easter this year, they found the body. Kein Ostern dieses Jahr, sie haben den Leichnam gefunden. Ich glaube, es war nicht der erste und nicht der letzte dieser Student, der Auferstehung für Unsinn erklärt hat. Das kann doch nicht sein, wenn jemand tot ist, ist er tot, wie kann er auferstehen? Man hat es als Märchen gedeutet und selbst bis in Kirchenkreisen hinein hat man von geistiger Auferstehung gesprochen, so wie auch Goethe in seinen Werken aufersteht. Aber die Bibel sagt uns was anderes. Und wir wollen uns heute ganz klar damit befassen und im Kinderbeitrag klang schon, es gibt ja Zeugen. Damit wollen wir uns auseinandersetzen. Es wird in allen Evangelien bezeugt. Ich möchte heute eine kurze, zu knappe Fassung lesen aus dem Markus-Evangelium, Markus 16, die Verse 1 bis 14. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagte seinen Jüngern und besonders Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemand etwas, so sehr fürchteten sie sich. Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte sich Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es seinen Freunden, die mit ihm zusammen gewesen waren und jetzt trauernden und weinten. Sie konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Danach zeigte sich Jesus in einer fremden Gestalt, zwei von ihnen, als sie aus dem Land unterwegs waren. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte Jesus sich den 11 Jüngern, als sie gerade zum Essen am Tisch lagen. Er warf ihnen vor, dass sie nicht geglaubt hatten und uneinsichtig gewesen waren. Sie wollten denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Also auch damals schon für die Jünger ein unglaubliches Ereignis. Viele Kritiker haben die Wahrheit auch angezweifelt und wir haben gehört, es gab immer wieder Zweifel an der Auferstehung, weil die Berichte der Evangelien, und vielleicht habt ihr sie in den letzten Tagen schon gelesen, nicht haargenau übereinstimmen. Aber gerade das zeigt, finde ich, dass sie wahr und nicht später geglättet wurden. Denn überlegt euch einmal, wenn ihr selber oder wenn ihr Leute kennt, die ein bestimmtes Ereignis beschreiben, es ist doch nie haargenau der gleiche Bericht. Jeder empfindet etwas anders, sieht etwas anders, jedem fällt etwas anderes auf. Und so war es auch bei den Schreibern der Evangelien. Sie waren ganz verschiedene Männer, haben das auch verschieden erlebt. Matthäus und Johannes stammen aus dem ursprünglichen Jüngerkreis. Lukas ist später dazugekommen durch Paulus, hat dann viel recherchiert. Markus war ein junger Mann, der wohl durch seine Mutter schon Berührung mit Jesus gehabt hat. Also ganz verschiedene Männer. Und sie haben ganz verschiedene Schwerpunkte gelegt. Sie haben ganz verschiedene Dinge erlebt. Oder ich möchte den Theologen Adolf Pohl zitieren, der als Vorbemerkung zur Auslegung des Markus-Evangeliums schreibt. Und er schreibt Folgendes. Aber was im ersten Augenblick gegen ihre Glaubwürdigkeit spricht, wird tatsächlich zur Stütze. Wir begegnen offenbar nicht der organisierten Propaganda einer zentralen Stelle, sondern einer unfrisierten, weitgehend unabhängigen Überlieferung. Deutlich zittert noch die Erschütterung nach und intoniert aus mehreren Zeugen Mund die im Kern eindeutige Botschaft. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Spätestens als die vier Evangelien zusammengestellt wurden am Beginn des 2. Jahrhunderts, hätten Bearbeiter alles glatt, widerspruchslos und unangreifbar machen können. Doch bewahrte man sich eine Scheu vor den Zeugen der ersten Stunde und besaß in der Sache ein gutes Gewissen. So blieb uns eine Überlieferung erhalten, in deren stammelnder Benommenheit der Hauch des Echten liegt. Soweit Adolf Pohl. Und in einem Punkt sind sich alle Evangelien einig. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, nicht nur im Geist, nicht nur in der Vorstellung der Jünger, sondern wirklich wahrhaftig mit einem neuen Leib. Und es gibt Zeugen. Ich habe mir vorgestellt, hätte es damals schon die Jerusalem Post oder andere Zeitungen gegeben, wären diese Zeugen zum Interview gebeten worden. Wie haben Sie es erlebt? Wie habt ihr es erlebt? Und mit diesen Zeugen wollen wir uns heute beschäftigen. Wir haben es selbst erlebt, habe ich sie überschrieben. Schauen wir uns die Zeugen näher an. Wir haben es schon im Markus-Evangelium gehört, die ersten Zeugen waren Frauen. Und das ist schon sehr interessant, denn das Zeugnis der Frauen galt damals nichts. Bei den Juden nicht und bei den Römern auch nicht. Es wurde sehr schnell als leeres Geschwätz abgetan. Und dennoch bekommen sie als Erster die Osterbotschaft von einem Engel zu hören. Hier wird er beschrieben als ein junger Mann in einem weißen Gewand, wobei das Gewand ein Symbol für den Engel ist, für die Reinheit, für die Fehlerlosigkeit. Und wer waren diese Frauen? Markus nennt uns hier Maria aus Magdala oder Maria Magdalena wird sie auch genannt. Von ihr wird berichtet, und das lesen wir hier, dass Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Dann wird noch Maria genannt. Sie ist die Mutter, und das wissen wir aus anderen Stellen, des Jakobus und Joses, die Frau des Kleophas, und wird auch in anderen Evangelien oft nur als die andere Maria bezeichnet. Dann Salome wird hier erwähnt, ist die Frau des Zebedäus und Mutter der Apostel Johannes und Jakobus. Matthäus, wenn wir in Matthäus hineinschauen, der nennt nur die beiden Marias. Lukas erwähnt außer den beiden Marias noch Johanna, die Frau des herodianischen Beamten Kusa. Johannes hebt wieder Maria Magdalena im Besonderen hervor, hier wird sie auch noch einmal im Extra genannt. Aber es geht aus allen Berichten hervor, dass es mehrere Frauen waren, dass nicht eine allein oder zwei oder drei allein waren, sondern es war sicher eine Gruppe von Frauen, die zum Grab gegangen waren. Markus war es hier wichtig, drei Frauen zu nennen, und das hat einen Hintergrund, denn im Gesetz des Mose steht, jedes Zeugnis besteht aus zweier oder dreier Zeugen. Dann gilt es als wahr. Daher hier drei Namen. Aber warum gerade Frauen? Ich frage mich doch immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr euch schon gefragt habt, für uns ist es so selbstverständlich, dass Frauen auch überall mit dabei sind. Aber damals galt ihr Zeugnis nichts. Keine Frau durfte vor Gericht als Zeugin auftreten. Ich frage mich, ob Gott hier zeigen will, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Dass er Frauen genauso ernst nimmt wie Männer und das Zeugnis von Frauen noch genauso gilt. Es gibt durchaus Ausleger, die das so sehen. Und dann gibt es noch etwas anderes. Es waren die Frauen, die bei Jesus ausgeharrt hatten. Lest einmal alle Evangelien durch. Als Jesus gefangen genommen wurde, haben sich die Jünger sehr bald zerstreut. Es war dann die Geschichte noch mit Petrus, der danach gegangen ist und dann aber aus Angst Jesus verleugnet hat. Aber unter dem Kreuz finden wir eigentlich laut dem Evangelium des Johannes nur Johannes selbst. Sonst waren es die Frauen, die mit Jesus mitgegangen sind, den Kreuzesweg, die unter dem Kreuz gestanden sind, die den Mut hatten, auch dort dabei zu sein. Denn so ungefährlich war es vielleicht nicht, in einer Besatzungsmacht, wo jemand hingerichtet wird, den Weg mitzugehen. Und diese Frauen, und das wird auch berichtet, wenn wir die Grablegung weiterlesen nach der Kreuzigung, diese Frauen haben auch miterlebt, wie Josef von Arimathea Jesus begraben hatte. Josef hatte den Mut, Pilatus um den Leichnam zu bitten. Auch das nicht eine so selbstverständliche Handlung. Für uns ist alles so selbstverständlich, weil wir es Jahre, Jahrzehnte lang immer wieder hören und lesen und jedes Jahr ist es Thema. Aber ihr müsst überlegen, Jesus ist als Verbrecher hingerichtet worden. Der Kreuzestod war im Römischen Reich der schmachvollste Tod, den es überhaupt gab. Römische Bürger, das waren die Bürger erster Klasse im Römischen Reich, durften gar nicht gekreuzigt werden. Und das war wirklich für die Leute, die für Sklaven, für Leute, an denen man immer Exempel studieren wollte, wirklich der schmachvollste Tod. Und wenn die tot waren, dann hat man sie irgendwo eingeschaut. Das wissen wir auch heute noch. Wer als Verbrecher hingerichtet wird, über den wird nicht sehr viel Aufwand betrieben. Aber Josef hat den Mut und geht zu Pilatus. War in einem besetzten Land, was wir uns schon gar nicht mehr vorstellen können, doch nicht so ganz ohne. Und wie Josef ihn begraben hat, gemeinsam mit Nikodemus und ihm auch dann noch rasch, bevor der Sabbat angefangen hat, in Binden gewickelt hat, da wird uns berichtet, dass auch Frauen dabei waren, dass sie es gesehen haben, wo Josef diesen Leichnam hingelegt hat. Und es zieht sie, und am Sabbat müssen sie ruhen, es war ja auch ein besonderer Sabbat, es war Passa, nach dem Gesetz des Mose galt da die Ruheverordnung. Aber schon ganz früh am Morgen, lesen wir hier, früh am ersten Wochentag, wahrscheinlich schon bei Sonnenaufgang, hielten sie es nicht mehr zu Hause aus. Sie wollten zu dem Grab, sie wollten irgendwas noch für Jesus tun, es hat sie zu Hause nicht mehr gehalten. Es waren die Frauen, die es dorthin gezogen hat. Und so haben sie Sachen mitgenommen, wohlriechende Öle, wohl eine Mischung aus Aloe und Harz. Wohl hatte Josef schon den ersten Dienst erwiesen, sie in den Tücher gewickelt, zwischen die Tücher hat man diese Öle hineingegeben. Aber vielleicht wollten sie noch einmal etwas dazu beitragen, dass es noch schöner wird. Man konnte diese Öle auch in der Grabkammer aufstellen, habe ich nachgelesen. Man konnte sie verbrennen, dass es einen guten Geruch gab. Jedenfalls zog es sie zum Grab. Obwohl sie es eigentlich hätten besser wissen müssen. Jesus hatte vorher schon von seiner Auferstehung gesprochen. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Wir sind diese Botschaft alle, irgendwo haben wir uns daran gewöhnt. Aber stellen wir uns einmal, versetzen wir uns in diese Frauen. Das, was sie gehofft haben, dass hier der Messias ist, der auferstehen wird, der Israel erlösen wird, der eben der verheißene Messias ist, der stirbt. Und ich glaube, in dieser Tatsache, in diesem, was sie erlebt haben, ist das, was sie vorher gehört haben, wirklich untergegangen. Ich kann das so richtig nachvollziehen. Oft deckt der Alltag das, was wir erleben, das zu, was wir eigentlich von Gott wissen. Oft können wir uns dann gar nicht mehr daran erinnern. Oft ist die Trauer so groß, dass wir das andere vergessen haben. Und dann zieht es sie zum Grab und dann kommen sie unterwegs raus. Ja, aber kommt man da überhaupt hinein? Da ist ja ein großer Stein vorgewälzt. Was macht man mit dem? Den kriegen wir ja nicht weg. Ist da wer da, der uns hilft? Wie soll man damit umgehen? Und zu ihrer Überraschung ist der Stein weggewälzt. Und ein Engel bezeugt die Auferstehung. Interessanterweise, Engel treten bei Jesu Geburt auf. Und Engel bezeugen auch seine Auferstehung. Bei den markanten Ereignissen, als das Wort Fleisch geworden war und Jesus geboren wurde, waren Engel die Zeugen. Als Jesus vom Tod auferweckt worden ist, auferstanden ist, sind wieder Engel Zeugen dafür. Und Markus bezeugt hier, dass sie sich fürchteten und davonliefen. Matthäus fügt auch noch hinzu, wenn wir dort hineinschauen würden, dass sie auch von großer Freude erfüllt waren. Markus hebt dann hier noch einmal Maria von Magdala in besonderer Weise hervor. Auch Johannes berichtet, wie sie eine besondere Begegnung hatte. Andere Evangelien berichten, dass die Frauen ihn noch gesehen hatten. Jedenfalls waren sie die ersten Zeugen. Hier haben wir Zeugen der Auferstehung. Diese Frauen haben es erlebt. Jesus lebt. Und noch einmal Adolf Pohl, den Theologen, er beschreibt es in der Auslegung zum Markusbrief so. Hier fungieren Frauenzeugen als Ersatz für die 12. Diesmal sind sie nicht nur Zuschauerinnen, sondern Handelnde, Angeredete und Beauftragte. Er meint, dass Gott jetzt diese Frauen berufen hat, weil die Jünger einfach nicht da waren. Man könnte sagen, haben sie versagt oder hatten sie nur so große Angst? Aber trotzdem ist das mein zweiter Punkt, das Zeugnis der Jünger. Was ist mit ihnen? Von den Jüngern wird zunächst einmal berichtet, dass sie den Frauen nicht glauben. Alle Evangelisten berichten das. Obwohl sie es eigentlich am besten hätten wissen müssen, sie waren am meisten mit Jesus zusammen, sie haben am meisten von ihm gehört, sie haben ihn am meisten erlebt. Und trotzdem, das Tagesgeschehen hat alles zugedeckt. Sie waren traurig, deprimiert. Sie konnten nicht einmal glauben, als die Frauen es ihnen erzählt haben. Muss man verstehen, sie waren Kinder ihrer Zeit, Frauenrede war oft leeres Geschwätz. Und dann lesen wir, Markus ist ja da sehr kurz und knapp, aber wenn wir bei Lukas hineinschauen, dann erzählt er, dass Petrus dann doch irgendwo verunsichert war, auch Johannes berichtet das, dass sie dann doch noch zum Grab geschaut haben und geschaut haben, was ist da los? Aber sie haben nichts gesehen, nur die Grabtücher. Es ist interessant, dass diese Grabtücher auch immer wieder erwähnt werden. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiges Zeugnis. Die Grabtücher zeigen, hier ist nicht ein Leichnam weggebracht worden, sondern diese Grabtücher werden nicht mehr gebraucht. Und das kann ja nur dann sein, wenn der Mensch nicht mehr tot ist. Auch die Engel sagten ja zu den Frauen, seht, wohin er gelegt hat. Ihr seid wirklich hier in dem Grab, in dem der Nazarener war. Es ist nicht eine Verwechslung, es ist nicht, ihr irrt euch nicht, hier ist er gelegen und jetzt ist er auferstanden. Und so sehen Petrus und Johannes nur diese Grabtücher. Und sonst nichts. Was sie wohl dabei gedacht haben, ist ihnen da so schon das erste Mal aufgeblüht, dass vielleicht die Frauen doch recht hatten? Und dann berichtet Markus sehr kurz und knapp, was Lukas dann sehr ausführlich schildert, die Wanderung der Emmaus-Jünger. Zwei aus dem erweiterten Jüngerkreis von Jesus, nicht aus den 11, sie waren ja nicht mehr 12, Judas war ja schon tot, verlassen Jerusalem und wandern nach Emmaus. Von einem wird auch der Name genannt, der heißt Kleophas. Und sie begegnen einen Fremden und dann heißt es in der Bibel, und ihre Augen werden gehalten. Oder in einer anderen Übersetzung, sie werden mit Blindheit geschlagen. Sie tauschen sich mit den Fremden aus und dieser Fremde zeigt ihnen, dass das, was geschehen ist, alles geschehen musste, dass das in der Schrift schon so vorausgesagt wird. Er legt ihnen Mose und die Propheten aus. Aber sie erkennen Jesus erst dann, als sie in der Herberge sind und er das Brot bricht. Und dann sind auch sie voll Freude erfüllt und müssen einfach zurück und es den anderen Jüngern sagen. Und diese anderen Jünger haben inzwischen auch schon Jesus erlebt. Es heißt ja, auch in anderen Evangelien dann, die Türen waren immer verschlossen aus Furcht vor den Juden. Und dann tritt Jesus plötzlich bei ihnen ein. Und zuerst erschrecken sie, sie können es gar nicht fassen, dass es wirklich der lebendige Herr ist. Er muss erst mit ihnen essen, er muss erst ihnen zeigen, seine Wunden zeigen, er muss zeigen, dass er wirklich ist. Und das ist für mich auch immer das Überraschende, es sind in seinen Händen noch die Nägelmale zu sehen, der Stich der Lanze in seiner Seite und trotzdem ist es ein neuer Leib. Ein Leib, dem auch geschlossene Türen nicht mehr halten können. Er tritt zu ihnen und beweist, dass das Zeugnis der Frauen wahr ist. Die zweiten Zeugen sind die Jünger. Sie werden dann zu Zeugen, als sie sich wirklich überzeugt haben. Bei Thomas braucht es dann noch einmal ein extra Treffen. Der ist besonders misstrauisch, vielleicht war er auch besonders traurig über Jesu Tod und verzweifelt. Aber dann werden sie zu Zeugen. Dann werden sie mutig. Und das ist ja das, was auch manche Ungläubige oft so überrascht hat, wenn man alte Schriften lesen, wo man oft meint, ja, die Jünger hätten ihm dann doch und hätten das erzählt. Aber wieso dann auf einmal dieses mutige Zeugnis, wo sie zuerst verängstigt waren, davongelaufen sind, sich versteckt haben hinter verschlossenen Türen? Das kann nicht einfach nur so passiert sein. Jesus selbst ist ihnen begegnet. Und da konnten sie dann mutig Zeugen sein. Aber ich möchte noch ein Stück zurückgehen und diese Geschichte wird uns ja hier eigentlich gar nicht erzählt. Aber es ist eine spannende Geschichte, die uns Matthäus berichtet, dass eigentlich die Frauen und die Jünger gar nicht die Ersten waren, die Jesus erlebt haben, und ich habe das überschrieben, das nicht erlaubte Zeugnis der Soldaten. Die führenden Priester und Pharisäer bitten den Statthalter Pilatus, das Grab zu bewachen. Was die Jünger in ihrer Trauer vergessen haben, das ist den Pharisäern irgendwo noch im Hinterkopf geblieben. Dieser Gotteslästerer hat ja irgendwas gesagt von Auferstehung. Ja, wenn dann vielleicht die Jünger ihm stehlen und dann sagen, er wäre auferstanden, das wäre doch Betrug. Und so gehen sie zu Pilatus und bitten ihm, das Grab zu bewachen. Pilatus ist sichtlich nicht sehr erfreut darüber. Wir haben ja schon am Freitag gehört, dass ihm die ganze Sache sehr unangenehm war, dass er am liebsten die Hohenpriester abgewimmelt hätte, dass er am liebsten mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt hätte. Und jetzt kommen die noch zu ihm und wollen eine Wache. Andererseits ist das ja auch ein bisschen blamabel. Er soll da einen Leichnam bewachen lassen. Deswegen sagt er, da habt ihr die Wache, aber lasst mich damit in Ruhe. Macht ihr das. Und dann wird wirklich das, gibt ihnen auch den Siegel mit. Das Grab wird versiegelt und die Wachen stehen davor. Ich frage mich manchmal, ob die Pharisäer wirklich nur geglaubt haben, dass die Jünger Jesus stehen. Oder ist in ihren tiefsten Herzen doch die Angst, es könnte was dran sein? Er könnte wirklich auferstehen? Aber es darf nicht sein, weil sie es nicht wollen und weil er ihre religiösen Vorstellungen stört. Wir wissen es nicht, es sind nur Vermutungen. Aber vielleicht in ihren tiefsten Herzen haben sie auch Angst davor gehabt. Auch wenn es nirgends berichtet wird. Und dann berichtet uns Matthäus, dass ein starkes Erdbeben entstand und dann der Engel kommt, den Stein wegwälzt und die Wächter zutiefst erschrocken sind. Es steht sogar da, sie fallen um wie tot, so erschrocken sind sie. Interessant, wie dann, wenn man manche Auslegungen liest, wie sie sagen, wieso weiß Matthäus vom Erdbeben? Wahrscheinlich war überhaupt ein Erdbeben damals in Jerusalem und Umgebung, das gab es ja öfter. Und als Matthäus dann von der Auferstehung mitbekommen hat, hat er das sofort auf dieses Ereignis bezogen. Und möglicherweise haben noch die Frauen, als sie sich dem Grab näherten, gesehen, dass da die Wachen waren und total verstört. Aber eins ist klar, auch ein römisches Siegel kann Gottes Weg nicht aufhalten. Das Siegel war zerbrochen, das Grab war leer, das Grab war offen. Die mächtigsten Reiche der Welt können Gottes Plan nicht stören. Und die Wächter, die das miterleben, die gehen dann und erzählen es weiter den Priestern. Und dann berichtet Matthäus, dass die bestochen werden. Sie bestechen die Wächter, dass sie eine Lüge erzählen. Nämlich, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben und die Soldaten gehorchen. Dazu schreibt Fritz Rinecker in seiner Auslegung dieses Ereignisses, die Gegner des Herrn sind kopflos geworden. In ihrer Ratlosigkeit greifen sie zum Mittel der Bestechung. Wie wird die ganze Dummheit und Verfinsterung ihres Verstandes offenbar? Nämlich das, was sie verhindern wollten, der Diebstahl des Leichnams, sollen jetzt die Soldaten weitererzählen. Eigentlich auch für die Soldaten sehr blamabel, die müssen wahrscheinlich sehr viel Geld bekommen haben, dass sie da überhaupt bereit waren, das zu erzählen, weil das war ja eigentlich haben sie ihre Soldatenehre damit verkauft. Aber sind die religiösen Führer nicht zu bedauern, die nicht sehen wollen, was vor ihren Augen passiert, die nicht begreifen wollen? Wollen wir uns das als Mahnung dienen lassen, dass wir nicht genauso verstockt sind, sondern dort sehen, wo Gott handelt? Dass wir nicht unsere Augen zumachen nach dem Prinzip, weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Ich denke, es soll uns zur Warnung sein, dass wir offen sind für Gottes Wege. Und so schreibt Matthäus noch, so wird es bei den Juden erzählt bis heute. Und immer wieder geistert es auch in manche Schriften, auch der späteren Zeit, da war keine echte Auferstehung. Das war alles nur vorgemacht, die Jünger haben es erzählt. Es war die geistige Auferstehung. Aber es spricht vieles dagegen, die Zeugen, die es gesehen haben, das leere Grab, die Bestechung der Soldaten. Wir haben die Zeugen, dass es wirklich passiert ist. Und wie es schon im Kinderbeitrag kam, man hat das auch aufgeschrieben, damit es auch die späteren Generationen wissen. Und als nächstes haben wir heute in der Textlesung das Zeugnis aus dem 1. Korintherbrief gehört. Hier bezeugt Paulus noch einmal, weil in Korinth auch diese Überlegung aufgetreten ist, na, Jesus ist ja gar nicht auferstanden oder das ist gar nicht so gewesen. Sagt er, wie könnt ihr sowas sagen? Es gibt ja Zeugen, die Jünger. Und mehr als 500 Brüder auf einmal erwähnt er. Einige sind gestorben, viele leben noch. Das heißt, ihr könnt sie ja fragen, wenn ihr sie mal begegnet oder wenn sie euch über den Weg laufen. Hier gibt es noch Zeugen. Möglicherweise sind hier nur die Jünger und die Brüder erwähnt. Die Frauen hat er gar nicht extra erwähnt, weil er wollte ja ein rechtsgültiges Zeugnis ablegen. Das war ja damals mit Frauen nicht möglich. Und wenn Brüder erwähnt werden in einem Brief, dann sind die Frauen immer auch mit eingeschlossen. Also auch hier das Zeugnis der Auferstehung. Und Paulus fügt da noch etwas anders an. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. wenn es mit dem Kreuz endet, auch wenn er dort für unsere Sünden gestorben ist, dann ist es zu wenig. Die Auferstehung ist das, was uns lebendig macht, was auch uns den Siegel dafür gibt, dass wir mit ihm leben werden. Und dann bekräftigt er, aber Christus ist auferstanden. Und das dürfen wir wissen. Und er bezeugt auch noch, dass er ihn selbst erschienen ist. Wir wissen die Geschichte von Damaskus, als Paulus nach Damaskus reiste, um die Christen zu verfolgen, die auch dort waren. Er hat schon vorher in Jerusalem gemacht und dann Jesus ihm begegnet und er erkennt, er ist der Herr. Was ich getan habe, was ich gemeint habe, für Gott zu tun, war alles verkehrt. Jesus ist wirklich der Herr. Und was haben wir? Wir können keine Jünger mehr fragen. Die Frauen leben alle nicht mehr. Auch Paulus ist längst tot. Aber wir haben das Zeugnis der Schrift. Wir haben schon gehört, es wurde aufgeschrieben. Damit auch wir wissen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Es gibt manchmal auch heute noch Menschen, denen Jesus im Traum erscheint. Es wird vor allem von der islamischen Welt bezeugt, dass sie wirklich das erleben. Aber vielleicht hast es du nicht erlebt. Ich habe es auch nicht erlebt. Aber ich glaube dem Zeugnis der Schrift. Und sie bezeugt den Auferstandenen. Sie führt die Zeugen an, die Frauen, die Jünger, Paulus. Und alle Briefe handeln davon. Und das wurde alles aufgeschrieben und überliefert, damit wir glauben. Es ist eigenartig, dass viele Dokumente, die gefunden werden, viele archäologische Zeugnisse, man glaubt ihnen, auch wenn es nur Fragmente sind. Bei der Bibel will man immer Zweifel haben, obwohl die Bibel wirklich gut überliefert ist und man festgestellt hat, in vielen Schriftrollen, dass es kaum Abweichungen gibt, dass es eigentlich keine Dokumente gibt, die so genau abgeschrieben worden sind, wenn man den Forschern glauben darf, die diese Schriften auch in der Originalsprache lesen können. Immer wieder hat man festgestellt, bei den Schriften, die aufgetaucht sind, es ist wirklich wahr, es ist gut bezeugt. Es gibt kaum Abweichungen, so war es damals. Jesus ist auferstanden. Und Paulus macht im 1. Korintherbrief auch klar, und ich möchte es noch einmal betonen, die Auferstehung ist das Zentrale. Und dort, wo die Auferstehung Jesu nicht mehr verkündet wird, dort haben wir keine gemeinsame Basis. Dort, wo Christen sagen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden, da können wir in manchen theologischen Fragen anderer Meinung sein. Aber dort sind wir miteinander unterwegs. Dort haben wir die gleiche Basis. Dort haben wir Geschwister. Und das ist gut zu wissen. Wir haben einen lebendigen Gott. Und noch etwas. Noch einmal ein Zitat von Adolf Bohl. Mission ist ernst genommenes Ostern. Das hat ja Konsequenzen. Wenn Jesus den Jüngern begegnet ist, hat er ihnen ja einen Auftrag gegeben. Wird dann noch einmal deutlich bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber schon bei dieser Begegnung mit den auferstandenen Jesus. Ihr seid meine Zeugen. Geht hin und sagt es weiter. Das galt damals den Frauen und den Jüngern. Das galt dem Paulus, das galt einem Petrus. Und das gilt auch heute noch uns. Sagt es weiter, Jesus lebt. Wir haben einen lebendigen Gott. Und du und ich, wir können uns auf ihn einlassen. Er ist da. Und er hat es uns versprochen, dass er jeden Tag bei uns ist. Er hat es damals seinen Jüngern versprochen. Und durch das Zeugnis der Schrift wissen es auch wir, er ist bei uns. Und so können wir heute auch Zeugen der Auferstehung sein. Weil wir das Zeugnis von damals ernst nehmen wollen. Weil wir das Zeugnis der Schrift ernst nehmen wollen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und selbst in einer Zeit, und die Zeit, wir haben es heute schon ein Stück im Gebet gehört, werden unsicherer. Es gibt manche Furcht, was alles passieren kann mit dieser Welt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist es das, was Jesus uns vorhergesagt wird. Dass Völker übereinander herfallen, dass Erdbeben sein werden, dass nicht immer einfache Zeiten sein werden. Aber letztlich wissen wir, dass Jesus wiederkommen wird und alles zurechtbringen wird. Und ich möchte mit einem Liedervers schließen von Friedrich von Bodelschwing, der mich persönlich immer sehr, der mir viel Mut gibt. Und wenn wir bedenken, dass diese Verse 1933 geschrieben worden sind, als Hitler in Deutschland schon an der Macht war und manche überzeugt waren, das ist jetzt der Antichrist. Inzwischen haben sich manche Zeiten geändert, aber immer wieder gibt es Herausforderungen. Und so möchte ich zum Abschluss diese Verse noch lesen. Sie sollen uns Mut machen, mit Jesus unseren Alltag zu leben, ganz egal, was auf uns zukommt. Und wir dürfen wissen, er ist bei uns. Doch ob 1000 Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg auf Golgatha, Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja. Ja, wir danken deinem Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst eins alles nahe. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.